Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Premiere hier im Podcast, zum ersten Mal dabei die Kollegen von Dentsu Aegis, also einem der größten Media-Netzwerke der Welt, eigentlich eine japanische Firma. Hier in Deutschland auch recht groß mit verschiedensten Agenturen im Markt, von Karat über Viceum, iProspect, Posterscope, seit neuestem Videobeat. Die Chefin in Deutschland ist Ulrike Handel, eine alte Freundin von OMR, der ich regelmäßig mich austausche, die ich lange kenne. Und die Kollegen sagen, und das ist, halte ich mit der Ulrike an der Spitze für glaubwürdig, wir orientieren uns an unseren Kunden und wollen gemeinsam das Potenzial der digitalen Transformation nutzen, um Marken ganz neu aufzubauen, ganz neu aufzuladen über digitale Plattformen. Wir sind extrem eng dran an den Menschen, die dann am Ende die Marken kennenlernen sollen, bauen da saubere Customer Journeys. Dazu haben sie einen Fokus jetzt auf Mitarbeiter hier in Deutschland. Sie sagen, wir sind Agile Working, das heißt flexible, standunabhängige Arbeitszeitenregelungen für alle Mitarbeiter. Vielleicht interessant für euch als Arbeitgeber oder aber als Partner im Marketing oder in der Mediaplanung. Denkt bitte an Dentsu Aegis. Natürlich sind die Kollegen über alle Agenturen hinweg, auch bei OMR auf dem Festival, haben dort einen Stand. Da ist auch Videobeat, das ist immer eine besondere Geschichte. Videobeat, eine Hamburger Agentur, die den TV-Media-Einkauf so ein bisschen revolutioniert, jetzt seit neuestem zu Dentsu dazugehört, auch mit auf dem Stand ist. Auch die Kollegen kennen wir ganz gut. Glaube ich, eine sehr geschickte Akquisition gewesen, vor ein paar Monaten erst. Habt bitte Videobeat, Dentsu Aegis im Kopf, wenn ihr Jobs sucht, wenn ihr vor allen Dingen euch fragt, wer kann mir helfen bei der Mediaplanung. Wo soll ich mal vorbeilaufen? Auf dem OMR-Festival, Dentsu Aegis.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Sonntagsepisode mal wieder. Deswegen ganz kurz, was gibt's Neues bei OMR, bei uns oder bei mir? Nichts ganz Wildes, ganz lustige Geschichte. Ich habe ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren mal mit Matze Hilscher, meinem Kumpel Matze Hilscher, in dessen Podcast Hotel Matze sprechen dürfen und da erzählt, dass ich als Geschäftsmodell Comedy so geil finde, weil man hat eine Halle, braucht nur ein Mikro und eine Bühne, so wie Atze Schröder das zum Beispiel macht, und das habe ich da erzählt, und jetzt war Atze Schröder bei Matze im Podcast zu Gast und dann haben die beiden darüber gesprochen, und am Ende hat jetzt vor kurzem Atze auf seinem Instagram-Kanal meinen Lieblingswitz erzählt, und das war einfach für mich sensationell. Ich glaube, ich habe kurz überlegt, alle bisherigen beruflichen Aktivitäten einzustellen und jetzt irgendwie in Comedy zu gehen. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt mit 14 nicht doch zu spät ist. Jedenfalls hat es mich sehr amüsiert und war es ganz lustig, dass es die Woche passiert. Vieles andere auch, ich will euch aber nicht langweilen, das war ja mal eine, sagen wir mal, guten Watercooler-Talk. Jetzt kommen die Kollegen von Sportspar. Abgefahrene Geschichte, muss man sagen. Empfohlen worden, oder der Kontakt kam über Valentin Schütt, der auch vor einigen Wochen hier bei uns im Podcast zu Gast war. Insbesondere mit seiner Company Wunschgutschein. Also selber wiederum eine krasse Unternehmergeschichte von Valentin. Könnt ihr mal nachhören, war vor 5-6 Wochen nämlich hier zu Gast. Und dann ergab sich, Mensch, dass er so zu mir sagte, hey, du musst mal mit diesen Sportspar-Jungs, kennst du die eigentlich? Die sitzen da außerhalb von Leipzig und machen krasse Sachen, super profitable Firma, kennt keiner, die reden kaum mit der Presse und oder keiner ist auf die Aufmerksamkeit geworden, willst du die nicht mal kennenlernen? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir gesprochen und das ist das Gespräch. Viel Spaß. Heute zu Gast eine absolute Hidden Champion Geschichte, die mir empfohlen wurde von Valentin, der zuletzt hier im Podcast zu Gast war. Und wir haben über seine Firma Wunschgutschein gesprochen, der eine oder andere wird es gehört haben. Und dann hat er mir beim Rausgehen erzählt, weißt du, wenn du auch mal einen Podcast einladen musst, die Jungs von Sportspar, die machen krasse Sachen, ungewöhnliche Geschichte. Und hier sind sie, zumindest zwei davon, Jewgeni Borisenko und Jan Klammern. Moin Moin.
Moin Moin.
Moin Philipp.
Erzählt mal, Sportspar, was ist daran jetzt, ich hab's ja schon ein bisschen recherchiert, aber wer euch noch gar nicht kennt, was macht ihr und was ist daran so krass?
Vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Es ist gewissermaßen heute auch eine Premiere, dass wir unsere vielleicht nicht einzigartige, aber sicherlich außergewöhnliche Story, wie auch unser außergewöhnliches Konzept und auch unseren außergewöhnlichen Werdegang auch einmal in aller Ausführlichkeit präsentieren dürfen. Um auf deine Frage zurückzukommen, was ist Sportspar? Also Sportspar ist im Prinzip ein Online-Outlet für Restposten, Auslaufmodelle, Vorjahreskollektionen diverser Sportmarken im Bereich Sport, sportliche Freizeitbekleidung, die wir im großen Stil von den Marken kaufen und entsprechend mit hohen Rabatten an den Mann oder an die Frau bringen.
Also ein bisschen Brands for Friends für Sport?
Mit dem Unterschied, dass wir kein Shopping-Club sind, sondern tatsächlich ein Online-Pure-Player. Das heißt, wir betreiben einen eigenen Online-Shop, sportspar.de, haben das Ganze auch internationalisiert, und bei uns kann man bestellen, ohne vorher Mitglied zu sein.
Okay, und seit einer Geschichte, also ihr habt angefangen, ihr arbeitet, die Firma sitzt im Umkreis von Leipzig, ein bisschen außerhalb von Leipzig.
Exakt.
Wie lange macht ihr das schon?
Also uns gibt es seit circa 12 Jahren.
Du bist jetzt aber selber noch gar nicht so alt. Du bist jetzt irgendwie.
Ich bin jetzt 29.
Ja, okay, also früh angefangen.
Ganz früh angefangen, im Prinzip aus dem Kinderzimmer heraus, gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder, hatten wir die Idee, einfach Taschengeld dazu zu verdienen. Und haben damals bei eBay gestartet mit ein paar wenigen Produkten, die wir in stationären Outlet-Centern erworben haben. Das waren 3 Paar Schuhe, mit denen wir gestartet sind. Und haben das Ganze dann hochskaliert, organisch profitabel hochskaliert.
Ohne Investoren?
Ohne Investoren. Tatsächlich einfach nur aus den Erträgen, die wir dann damals erzielt haben, diese dann reinvestiert. Und aus 3 Paar Schuhen wurden 6 Paar Schuhe. Und dann kamen 50 T-Shirts als erste größere Partie dazu.
Wie groß ist der Firma jetzt? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr? Kannst du was
umsetzen? Also wir sind jetzt roundabout 85 Mitarbeiter an unserem Standort in Nordsachsen. Von der Größe her, wir sind seit Tag 1 profitabel, haben im vergangenen Jahr, um direkt auch auf den Punkt zu kommen, haben im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Jahresüberschuss erzielt.
Wirklich?
Wirklich, ja.
Wow! Nicht, also das heißt, Umsatz ist irgendwie dann, ich schätze mal, bei über 20 Millionen oder sowas.
Genau, Umsatz ist über 20 Millionen.
Also in dem Dreh? Oder?
24 Millionen.
Okay, okay. Wow, also das ist ja mega.
Und das Jahr davor waren es entsprechend 1,3 Millionen Jahresüberschuss bei einem Umsatz von ca. 17 Millionen.
Und, okay, Wahnsinn. Also schon mal Glückwunsch zu der Geschichte. Man muss dazu sagen, ihr habt ja noch, sagen wir mal, besonderes Highlight ist, dass du bist irgendwann später nach Deutschland gekommen, glaube ich. Ne? Du bist jetzt nicht in Sonntagstag geboren.
Also der Werdegang ist tatsächlich spannend. Ich komme ursprünglich aus Litauen, aus Vilnius. Bin dort geboren, 89. Mein Bruder ist übrigens Alexander Borisenko, 3 Minuten älter.
Ja.
Sind dann im Grundschulalter nach Deutschland gezogen. Mein Vater ist Fußballer gewesen, hat in Litauen, in der ersten litauischen Liga gespielt, unter anderem bei Panevėžys und Maccabi Vilnius. Ist auch litauischer Pokalsieger geworden. Ja? Okay. Wobei man natürlich sagen muss, die litauische Liga ist nicht mit der ersten Bundesliga vergleichbar.
Aber Sportaffinität steckt in der Familie?
Absolut.
Und hat er dann auch in Deutschland Profifußball gespielt?
Genau, das war ja dann die Option, die er hatte. Er ist dann gemeinsam mit 2 weiteren litauischen Spielern nach Deutschland gezogen, allerdings in die Oberliga. Das war die 4. höchste Spielklasse. Und wir hatten als Kinder natürlich keine Wahl und mussten mitziehen. Haben wir auch gerne gemacht, haben uns auch schnell integriert. Das war die Stadt Suhl in Thüringen, wo wir dann hingezogen sind. Plattenbauromantik. Es gab im Prinzip auch keinen großen Unterschied zu Vilnius, unserer Heimatstadt.
Ja.
Und haben uns dort eigentlich auch sehr wohl gefühlt. Aber wie es halt so ist, die Fußballkarriere endet irgendwann mal. Und so war es auch bei meinem Vater. Er kam nicht über die Oberliga hinaus und hat dann eine Stelle als Eisenflechter auf der Baustelle angetreten.
Okay.
Und weil es in Ostdeutschland bzw. Südthüringen wenig Perspektive gab, ist er dann tatsächlich nach NRW gezogen, wo wir dann entsprechend auch mitgezogen sind. Und da haben wir Sportspar GmbH auch gegründet. Also wir sind jetzt in Sachsen ansässig, sind aber gestartet in Nordrhein-Westfalen.
Und warum seid ihr dann wieder zurück nach Sachsen?
Wir hatten in NRW zunächst eine ganz kleine Lagerhalle gemietet, ca. 150 Quadratmeter, nachdem wir im Kinderzimmer ja gestartet sind.
Mhm.
Dann wurde die Lagerhalle zu klein, dann haben wir wiederum eine Lagerhalle gemietet und hatten hin und wieder mal stressige Situationen mit dem Vermieter und sind dann an einen Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, wir möchten unabhängig sein und haben uns dann nach Logistikimmobilien umgesehen in der ganzen Bundesrepublik. Und da war die Feststellung, dass Logistikimmobilien in NRW ein Vielfaches kosten, als es in Sachsen der Fall ist. Und wir sind ja gelegen direkt vor den Toren Leipzigs, also direkt am DHL-Hub, was für uns ja logistisch sehr, 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 sehr sinnvoll ist. Und dort war die Logistikimmobilie entsprechend ja nur ein Bruchteil dessen, was wir in NRW hätten bezahlen müssen, in Städten wie Grevenbruch zum Beispiel, was auch nicht 1A-Lage ist.
Mhm. Okay, das heißt, dann seid ihr wegen der Kosten am Ende wieder zurückgegangen, um das Business aufbauen zu können.
Genau, also bei uns war immer im Fokus die Profitabilität. Und wenn wir eine vergleichbare Logistikimmobilie günstiger werben könnten, ja, die...
Also ihr habt die Fläche auch gekauft?
Gekauft.
Ja. Ah, okay. Und mittlerweile seid ihr wahrscheinlich noch mehr Flächen, braucht ihr noch mehr Flächen als nur die eine?
Genau, aber wir haben das Glück, dass wir auch 55.000 Quadratmeter Grundstücksfläche erwerben konnten. Das heißt, neben den 12.500 Quadratmeter Lagerfläche verfügen wir auch über 55.000 Quadratmeter Grundstücksfläche.
Und da habt ihr jetzt Büroräume und weitere Lagerbänder gebaut?
Genau.
Okay. Okay, und sag mal, wie geht das? Also, ich habe so ein bisschen auf der Seite rumgeguckt, irgendwie Mobile, da gibt es dann auf einmal von Nike tatsächlich, irgendwie gerade als Deal des Tages habe ich gesehen, so Leggings, Sportleggings für irgendwie 2,99 €. Das ist ja schon so fast ein Porto-Preis. Wie macht man das?
Also zum einen funktioniert der Postenhandel an sich völlig unterschiedlich zu dem klassischen Fachhandel. Also wir bewegen mittlerweile Volumina, die teilweise sogar im sechsstelligen Bereich sich bewegen.
Von einem Produkt, ne?
Von einem Produkt auch zum Teil, ja. Mhm. Und wenn ich da etwas weiter ausholen kann, also im Postenhandel, und das wird möglicherweise für den einen oder anderen etwas überraschend sein, gibt es auch Player wie TK Maxx, der im Prinzip vergleichbar ist mit uns, der lediglich als stationär unterwegs ist, während wir ein Online-Pure-Player sind. Mhm. Der kauft zum Beispiel nach Gewicht, also Produkte nach Gewicht. Mhm. Und wir wiederum zahlen schon einen Fixpreis, der sich allerdings auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau bewegt.
Okay.
Im Gegenzug dazu können wir aber sehr, sehr große Stückzahlen ordern und kaufen ja auch Auslaufkollektionen, also Kollektionen, die Marken loswerden möchten. Schau mal, Philipp, die Marken präsentieren ja viermal pro Jahr eine neue Kollektion, zum Beispiel im Bereich Fußball. Und das Lager ist auch bei denen immer wieder voll mit Produkten. Und Auslaufkollektionen, die verstauben da, die verlieren ja an Wert. Und daher ist es auch im Sinne der Marken, diese Ware loszuwerden.
Aber ich meine, zu so einem niedrigen Preis gibt es hier sonst nirgendwo. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich so Sachen in dem Preisumfeld bekommen kann. Das ist ja schon speziell.
Also der besagte Spaldi des Tages von dir, das sind so auch Marketinginstrumente, die wir spielen, wo wir teilweise auch zu unserem Einkaufspreis die Produkte anbieten.
Um Adressen zu generieren.
Oder naja, Käufer zu generieren. Um Käufer zu gewinnen, die auch gegebenenfalls noch über Cross-Selling weitere Produkte bestellen.
Mhm. Okay, das heißt, da subventioniert so ein bisschen sogar dabei. Aber generell ist es halt schon so, dass ich immer dachte, bei diesen Shopping-Clubs zum Beispiel, von denen wir ja kurz gesprochen haben, dass die diese Produkte so günstig bekommen, weil sie die nur in einem geschlossenen Nutzerkreis per E-Mail zur Verfügung stellen und nicht halt erkennbar machen, also den Preis nicht öffentlich erkennbar machen. Das macht ihr ja schon, logischerweise. Ihr habt ja seit ein öffentlicher Shop, dann kann er draufgehen, sieht ja sofort die Preise. Haben die Marken da keine Angst, das euch so günstig dann verkaufen zu lassen?
Also wir betrachten uns im Prinzip als Problemlöser. Nochmals, die Marken, die sitzen auf riesigen Beständen und die finden keinen Abnehmer, der das im großen Stil auch in der Regel als Gesamtabnahme übernimmt. Und sicherlich gibt es hier und da auch Einwände und Kritik, dass wir zu günstig sind, aber letztendlich ist das auch für uns ein Kompliment, dass wir dann kaufmännisch recht gut unterwegs sind.
Das heißt, ihr seid sehr, sehr effizient bei den Logistikprozessen und bei Marketing und all dem.
Ja. Genau.
Wie habt ihr die ersten Kunden dann aufgebaut? Also mit eBay habt ihr angefangen, also eBay wahrscheinlich schon mal eine erste Kundenbasis gebildet. Und wie ging es dann weiter?
Genau, also bei eBay die erste Kundenbasis, ohne Marketing überhaupt betreiben zu müssen. Innerhalb dieses eBay-Universums haben wir auch internationalisiert, also sprich die Produkte bei eBay.es, eBay.co.uk etc. etc. Und dadurch haben wir schon den ersten Kundenstamm gewonnen und haben dann auch Sportspar.de gelauncht, nachdem wir auch Amazon etc. angebunden haben, also weitere Marktplätze, und haben bei Sportspar.de günstigere Preise als auf den Plattformen angeboten.
Okay.
Und haben dann auch...
Das heißt, ihr habt die Plattform sozusagen benutzt, um bekannter zu werden, und dann habt ihr aber die Leute von den Plattformen zu euch gezogen über günstigere Preise.
Genau. Wobei da sicherlich auch Jan,
ja, genau, Jan, du
vielleicht
hast,
ins Detail gehen könnte.
Genau, du hast ja gesagt, du bist seit 2,5 Jahren bei der Firma.
Ja, genau, so 2 Jahre ungefähr.
Und hast die ganze Thematik nicht Plattform, sondern eigenes Shopgeschäft aufgebaut.
Genau, also im Prinzip hat Jeff ja gerade schon erzählt, macht Sportspar das Ganze jetzt schon so ungefähr seit 12 Jahren. So vor 2 Jahren bin ich dazugekommen. Damals war Sportspar eigentlich auch immer noch so größtenteils Marktplatzhändler. Also die Marktplätze haben großteils Umsatzes gemacht und letztlich war dadurch das Ziel von Jeff und Alex, da ein bisschen Unabhängigkeit zu erreichen, die eigene Plattform zu stärken, eine Online-Brand sich aufzubauen. Und mit der Mission, um es ganz pathetisch auszudrücken, bin ich dann angetreten. Und genau, klar ist es natürlich so, dass man den einen oder anderen Kunden vielleicht auch vom Marktplatz abgegriffen hat, wobei man da realistischerweise schon sagen muss, wer auf dem Marktplatz kauft, der hat da meistens sein Login und ist da auch nicht besonders treu seinen Händlern gegenüber, die auf dem Marktplatz da sich beliefern lässt, sondern bleibt eigentlich auf dem Marktplatz. Von daher ging es auch darum, sich dann im Onlineshop quasi einen eigenen Kundenstamm aufzubauen.
Mhm. Wie hast du das gemacht?
Ja, wie haben wir es gemacht? Also im Prinzip, als ich damals bei Sportspar angefangen habe, hat es natürlich so diese Zielsetzung, eine eigene Plattform, eine eigene Brand aufzubauen, stärkere Implikationen auch auf die ganze Firma gehabt. Also wenn man so ein Marktplatzhändler ist, geht es im Wesentlichen halt so, ich sag mal, in der Prozessmitte ja darum, man kriegt die Produkte, Produkte müssen schnell angelegt werden, Keyword-Titel für die Marktplätze, Marktplatzeigenschaften pflegen, raus damit, nächste Produkte anlegen, zack, 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 Alltagsgeschäft. Mhm. Und so eine eigene Plattform, klar, die braucht Online-Marketing, da braucht man Designer, da braucht man Entwickler. Ist im Prinzip eine ganz andere Art zu arbeiten. Und so mussten wir es eigentlich auch in den letzten, war das Erste, was wir gemacht haben, einfach damit das Ganze auf eine vernünftige, saubere Basis gestellt werden kann, ist sich mal die Prozesse anzugucken und zu schauen, ja, also letztlich Produktanlage fällt ja nicht weg, aber hinzu kommt halt das Projektgeschäft und da braucht man natürlich zum einen das Personal, also wie gesagt, Designer, Entwickler, Marketingfachleute und zum anderen auch die Arbeitsstrukturen, also dass man halt eher in Sprints zusammenarbeitet, agile Arbeitsweisen da an den Tag legt, interdisziplinäre Teams, die dann immer wieder zusammenkommen können, um diese Projekte angehen zu können. Neue Tools, die wir einführen. Vorher, als ich angefangen habe, gab es noch nicht mal ein Trello-Board oder ein Slack-Channel. Das sind so die ersten Sachen, die man dann eingeführt hat. Und dann war ja quasi so, genau, die ersten Wochen ging es so, um eine vernünftige Basis zu schaffen, was die Prozesse angeht. Und dann, um jetzt quasi wirklich auf deine Frage zurückzukommen, zum Marketing quasi, ist es halt so, dass die Früchte da ehrlicherweise in meinen ersten Wochen zum Glück noch relativ tief hangen. Also ich, der Kunden, oder der Sportspar.de Online-Shop hatte schon so ein paar erste Kunden. Ich habe auch damals schon gesehen, relativ viele Stammkunden. Es gab aber noch kein Google AdWords-Programm, es gab noch kein Affiliate-Programm. Social Media wurde ja so ein bisschen nebenher gepflegt vom Produktteam noch. Also im Prinzip konnte ich so ein bisschen auf einer grünen Wiese starten.
Und hattest halt gute Preise zur Verfügung. Hattest halt sehr günstige Produkte.
Genau, ich sag mal, sagst du ja auch immer wieder, das beste Marketing ist das Produkt. Und wenn man jetzt nicht ein Produkt, sondern das Sortiment oder Sportspar selber als Produkt nimmt, dann war die Basis einfach da. Und dann ging es in der ersten Woche wirklich erstmal los mit sauberes AdWords-Programm aufsetzen, ein Affiliate-Programm aufsetzen, passende Partner mit reinnehmen, Social Media ausweiten, Kooperationen an verschiedenen Stellen mit Partnern zusammen.
Was ist heute euer wichtigster Kanal geworden, jetzt nach, sagen wir mal, den 2 Jahren oder 2,5 Jahren, die du dabei bist?
Eigentlich ist es sogar das Stammkundenmarketing, da wir über 50% unserer Bestellungen aus unseren Stammkunden generieren. So diese Quote ist eigentlich seit meinem ersten Tag auch relativ gleich geblieben. Also die Stammkunden sind quasi mit Sportspar mitgewachsen. Wir haben eigentlich durchgehend immer so um die 50-60% Stammkundenanteil und Neukunden generieren wir uns über, ja, wir versuchen da verschiedene Kanäle eigentlich zu bespielen, aber gerade auch mit diesem Restposten-Geschäftsmodell ist eigentlich jeder Kanal, mussten wir halt für uns schauen, was funktioniert da für uns. Und da habe ich festgestellt, gut für uns funktioniert das Deal-Marketing in allen Bereichen. Heißt zum Beispiel bei Google AdWords funktioniert es für uns nicht, jetzt eine AdWords-Anzeige zu schalten, wo wir sagen, günstige Fußballschuhe kaufen. Weil letztlich, wir kennzeichnen uns nicht über die Sortimentstiefe, sondern über die Qualität der einzelnen Deals. Und jemand, der jetzt einfach Fußballschuhe kaufen will, der ist dann sicherlich irgendwo besser aufgehoben bei einem Spezialanbieter, der 5000 verschiedene Modelle hat, als bei uns, die eher so 200, 300 Fußballschuhe haben. Alles gute Deals, alle Bestpreis, aber einfach die Vielfalt ist dann nicht da. Mhm. Und wo wir dann halt stark drin sind, sind über einzelne Artikel-Deals, also ein konkreter Artikel, den wir bewerben, beispielsweise über Dealportale oder auch...
MyDeals und sowas?
Ja, beispielsweise...
Was das Wichtigste ist wahrscheinlich MyDeals, oder?
MyDeals ist das Größte mit der größten Reichweite, aber auch da haben wir verschiedene Partner mit an Bord. Teilweise auch Partner, die eher in bestimmten Bereichen spezialisiert sind, wie Sneaker, die uns da aber auch wirklich hochrelevanten Traffic liefern.
Also Sneaker-Deals, Portale, sag mal ein Beispiel, wie heißen die?
Prinz Sportlich zum Beispiel.
Ah, okay, okay. Die Kollegen kennen wir ja, ja klar. Mhm. Aus Unna.
Genau, richtig.
Schöne Grüße. Die hören auch mal zu.
Das ist aber auch ein gutes Beispiel auch für den Anführungszeichen Hidden Champion. Der hat sicherlich eine sehr spitze Zielgruppe, aber der ist auch in der Lage, quasi uns Traffic zu generieren, der teilweise die Sneaker ausverkauft. Und genau, also das ist letztlich dieses über konkrete Artikel-Deals die Kunden in den Shop reinholen. Und dann, wie es Jeff gerade schon kurz angedeutet hat, ist unsere Stärke eigentlich so ähnlich, wie man es auch bei TK Maxx kennt. Man geht da ja auch mal mit einer anderen Einkaufstüte raus, als was man vorher dachte. Und dann sieht man, das ist günstig, das nehme ich mal mit. Brauche nicht unbedingt, aber ja, diese Nike-Shorts für 5 Euro, ja komm, nehme ich auch noch mit, kann ich vielleicht gebrauchen oder meine Frau oder wie auch immer. Und so ist bei uns auch, wir haben relativ viele Artikel, die der Kunde immer im Warenkorb hat. Und ein Großteil davon sind wirklich Spontankäufe, wo er sagt, ja, wusste ich jetzt nicht, dass ich es brauche, aber für den Preis nehme ich es mit.
Okay, okay. Aber sag mal, das heißt irgendwie, ihr seid Experten im wirklich Deal-Marketing, sagst du dazu. Das heißt, auf Deal-Plattformen zu vermarkten, dann macht ihr wahrscheinlich auch diese ganzen Aktionen Black Friday und sowas im großen Stil, nehme ich mal an, ne?
Genau, nehmen wir auch mit. Hatten da sogar auch erst gedacht, ob an so einem Black Friday nicht vielleicht sogar unser USP verloren geht. Aber stellen da auch mal wieder fest, dass die Kunden schon wissen, wo sie gute Deals kriegen und auch bei uns extrem umsatzstarke Tage dann sind.
Was, wo kann man noch Deals promoten sozusagen? Also außerhalb der Deal-Plattform, im Affiliate-Bereich nehme ich immer an, also Affiliate-Partnerschaften oder sowas?
Genau, wir sind relativ stark im Affiliate-Management oder Affiliate-Partnerschaften unterwegs, sehen da Affiliate-Management halt auch nicht als Verwaltung von, ja, irgendwelchen Gutscheinseiten, die einfach nur auf Sportspar-Gutschein optimieren und dann am Ende irgendwie den Sale da mitnehmen, sodass man sagen kann, man macht viel Umsatz über Affiliates, sondern sind wirklich Affiliates das, wo wir halt darauf achten, dass die uns neue Kunden generieren. Ansonsten, wie gesagt, bei im ganzen Google-Universum ist es halt so, dass wir da zu 98% auf Shopping-Anzeigen setzen, weniger halt auf Textanzeigen, die gröbere Kollektionen vermarkten. Gibt natürlich auch so Inspirationsplattformen wie Ladenzeile oder so, wo wir halt unsere Produkte einstellen.
Preisvergleichsseiten?
Preisvergleichsseiten, wobei das ähnlich wie bei Google Shopping für uns einen wichtigen Use Case abbildet, aber auch irgendwo begrenzte Skalierbarkeit hat. Weil natürlich ein Produkt, was 1-2 Jahre alt ist, wird weniger oft gesucht als die neuesten Produkte. Und von daher gibt es das Suchvolumen auf unsere konkreten Artikeltitel jetzt nicht so oft, wie es jetzt bei einer neuen Kollektion der Fall wäre.
Was ich ja immer feststelle, ist, dass CRM, wird viel darüber geredet, aber ich kenne so wenig Beispiele, wo es gut gemacht wird. Jetzt hast du gerade gesagt, Bestandskundenmarketing, und das ist ja CRM am Ende. Ist für euch ein wichtiger Aspekt. Ist das dann alles über das E-Mail oder macht ihr auch viel mit der App und App-Notifications oder was gibt es noch so für Instrumente erstmal?
Genau, also die Instrumente, klar. E-Mail wird ja immer tot gesagt, aber auch für uns immer noch ein wichtige Komponente. Dann, klar, wir haben eine eigene App, wo wir täglich 1-2 App-Push-Notifications rausschicken mit sehr guten Öffnungsraten. Wir haben einen eigenen WhatsApp-Channel, Browser, Push-Notifications, irgendwo Facebook, Instagram, also Social Media, da folgen einem ja auch die Fans, ist also auch irgendwo CRM, neben dem normalen Newsletter noch so verhaltensbasierte Use Cases. Ich habe was im Warenkorb gelegt, was dann nicht gekauft wurde, aber vielleicht irgendwann mal zu diesem Deal des Tages wird, dann den Kunden nochmal aufmerksam machen, hey, der Artikel, wofür du dich letztens interessiert hast, ist jetzt übrigens im Deal des Tages, komm doch nochmal vorbei. Genau, solche Geschichten.
Okay, also das ist ja schon, sagen wir mal, eine ganz eigene Art des Marketings, irgendwie die Leute günstig reinholen und dann über CRM, über Deals reinholen und dann über CRM zu halten. Wie viel Prozent würde sagen von eurem Umsatz würde wegbrechen, wenn ihr jetzt kein CRM machen dürftet? Wahrscheinlich die Hälfte oder sowas.
Na, ich denke mal, also CRM ist es in dem Sinne nicht, aber ich glaube, unser Online-Shop an sich, also zum Beispiel dieser Deal des Tages, ist halt nicht nur als, böse gesagt, Einstiegsdroge für Neukunden gedacht, sondern ist natürlich auch so ein Instrument, um Kunden immer wieder in den Online-Shop reinzuziehen, um einfach zu gucken, wir wissen es einfach von vielen Kunden, aber wir sehen es ja auch in den Zahlen, morgens um 8 peakt immer quasi einmal der Traffic auf der Seite, weil morgens um 8 wird dieser Tagesdeal gewechselt. Also die Kunden kommen einfach von alleine, weil das Produkt einfach stimmt, immer wieder in den Online-Shop rein, gucken, was gibt's Neues.
Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf den Rewe Startup Award. Ich habe es hier im Podcast schon das eine oder andere Mal erzählt. Wer von euch im Food-Bereich, im Getränkebereich oder im erweiterten Food-Bereich unterwegs ist, sollte das sich dringend, dringend angucken. Denn Rewe bietet Folgendes an. Man kann sich bewerben und es gibt am 21.05. einen Pitch. Und die Gewinner dieses Pitches, die ersten 5, werden entweder im Rewe Online-Shop gelistet oder sogar bundesweit in Rewe-Märkten. Das ist ja sozusagen der ganz große Ritterschlag. Wenn man ein Produkt hat, was dann bundesweit bei Rewe gelistet ist, dann hat man es geschafft. Man bekommt dazu noch ein Media-Paket, je nachdem, auf welchem Platz man ist, hat es eine bestimmte Größe. Aber vor allem, man kommt halt mit Rewe und auch mit Mondelez, die den Award auch mit unterstützen, in Kontakt und im besten Fall dann auch in die Märkte. Einfach mitmachen unter Rewe, also rewe.de/Startup Award. Rewe kennt man ja nun landläufig, wenn man sich für Lebensmittel interessiert und ab und zu mal Hunger hat. Also rewe.de Startup Award mitmachen. Das Ganze geht hier über die Bühne in Hamburg am 21.05. Alle Infos dazu stehen auf der Website. Viel Spaß. Aber inszeniert ihr die Sachen dann auch? Also ich habe jetzt gesehen, dann gibt es da Fotos und von den Produkten, die sind dann halt dafür, dass es nur 2,99 kostet, wo man sagen würde, das liegt irgendwo sonst bei irgendeinem stationären Retailer in der Grabbelkiste, das ist dann bei euch schon noch so ein bisschen inszeniert und fotografiert und sowas, ne?
Wobei wir da keine Model-Shoots oder sowas machen, also wir haben freigestellte Bilder, bis zu 4 Stück an der Zahl, aber das ist im Prinzip kein großer Aufwand.
Also Models wären wahrscheinlich jetzt in dem Geschäftsmodell zu teuer.
Zu teuer und auch nicht sinnvoll, weil wir ein stets wechselndes Sortiment haben.
Okay. Und ich habe gesehen, ihr arbeitet auch wenig mit Testimonials, aber mit Joey Kelly.
Genau, also gestartet sind wir mit dem ersten Testimonial Thomas Icke Hessler.
Ach wirklich?
Ja, das war unser erstes Testimonial.
Wie ist denn der, aber der hat auch keine Reichweite, ne?
Nee, also aber er ist mittlerweile...
Um prominenten sagen wir mal,
genau, um ein bisschen Trust-Faktor darzustellen. Er war aber, glaube ich, bei einer Tanzshow oder bei dieser Dschungel-Episode mit dabei. Von daher, auch abseits des Fußballplatzes, hat er eine gewisse Bekanntheit gehabt. Mhm. Ja, genau, die Zusammenarbeit mit Joey Kelly endet jetzt auch. Und der neue Botschafter steht auch schon in der Pipeline.
Wer ist er?
Kann ich aber noch nicht präsentieren.
Okay, das war also erst Ike Hässler, dann Joey Kelly und jetzt, wer könnte es jetzt nur sein? Ja. Puh. Das ist Boris Becker nicht. Aber
nee, Boris Becker.
Okay. Aber, also das heißt, so Testimonials haben für euch eine Relevanz, ist mehr so als Vertrauenssignal und weniger als Influencer, ne?
Also kann man sich ja vorstellen, wenn man bei uns auf die Seite kommt, ist natürlich auch so eine häufige Frage im Kundenservice, kann das denn original sein? Und da ist einfach die Hypothese, wenn man da so ein bekanntes Gesicht, was halt ja, der Durchschnittsdeutsche so kennt, auf der Seite präsentiert, der sich dann irgendwie mit dem Shop identifiziert, dass man da dann ja, nochmal eine gewisse Vertrauensbasis schafft zu den Kunden.
Das ist mir auch aufgefallen, diese Vertrauenssignale sind für euch schon mal sehr wichtig, weil ne, der Preis so niedrig ist, man vielleicht ein bisschen zweifelt, ob das echt ist. Ihr habt da diese, ist das Trusted Shops, was ihr oben eingebunden habt?
Genau, auf Mobile ist oben Trusted Shops.
Und habt ihr noch andere Ideen produziert, wie man Vertrauen aufbauen kann? Das wird ja immer wichtiger sozusagen.
Also wir sind jetzt vor 2 Wochen vom TÜV zertifiziert worden. Das heißt, es kommt noch ein TÜV-Logo mit hinzu. Und darüber hinaus haben wir halt auch Bewertungssammelportale angebunden, wie ausgezeichnet.org.
Okay. Ja. Okay, aber von diesen ganzen Shop-Zertifizierern, ist da Trusted Shops das Wichtigste? Oder es gibt ja noch ein paar andere. Es gibt ja noch Ecomi und so.
Genau. Wobei Trusted Shops aus unserer Sicht die höchste Markenbekanntheit hat.
Selber, okay.
Aus Sicht der Kunden.
Ja. Ja. Das ist auch ein spannendes Geschäftsmodell übrigens. Müssen wir auch mal mit denen sprechen. Die machen ja wirklich. Die nehmen euch dafür Geld ab, dass sie euch zertifizieren. Das machen sie mit allen so. Ne?
Ja.
Cooles, also gutes Modell, smartes Team aus Düsseldorf oder so.
Mhm.
Okay, was glaubt ihr, wie groß kann das werden? Also ihr seid jetzt schon international. Ihr macht jetzt so, weiß ich nicht, über 20 Millionen Umsatz. Kann das jetzt auf 100 oder 500 Millionen Umsatz wachsen? Also rein theoretisch würde man ja sagen, Sportklamotten braucht jeder.
Genau, also wir stellen fest tatsächlich, dass wir profitabel skalieren konnten in der Vergangenheit und das auch in Zukunft können. International aufgestellt sind wir unter verschiedenen Brands, also unterschiedlichen Brands. In Frankreich heißen wir zum Beispiel Sport Outlet FR, in Italien Sconto Sport IT und weitere Länder sind auch noch in der Planung. Aus dem Grund, weil Sportspar ja ein rein deutscher Begriff ist, Sport und Spar.
Ja.
Und von daher heißen wir international anders. Und wir stellen fest, dass wir auch international große und vor allen Dingen auch wachsende Umsätze erzielen. Und von daher können wir auch den Erfolg von sportspar.de auch...
Aber verliert man nicht viel Zeit, wenn man jetzt sagt, wir machen das alles aus eigenem Cashflow, dann muss man ja das erstmal verdienen und dann hat man halt nicht so viel auf einmal, sondern immer nur, sagen wir mal, Schritt für Schritt. Hat natürlich auch seinen Charme, aber gerade im E-Commerce, wo alle rechts und links irgendwie richtig laut knallen und irgendwie Geld aufnehmen und da habt ihr die Ruhe bewahrt und gesagt, wahrscheinlich waren da schon mal Investoren bei euch und wollten irgendwie sich beteiligen, nehme ich mal an. Aber ihr habt das bislang immer abgelehnt und scheint das auch in Zukunft nicht zu wollen, höre ich so raus.
Das ist tatsächlich so. Möglicherweise sind wir auch konservative Unternehmer mit meinem Zwillingsbruder.
Also die Firma gehört euch beiden,
ja,
ich und der Bruder.
Genau. Das hängt aber auch ein Stück weit mit unserem Werdegang zusammen. Und ja, wir sind letztlich einfache Jungs und wir haben eine positive Entwicklung hingelegt und wir haben halt keinen Drang dazu, jetzt immens schnell zu wachsen und möglicherweise auch ungesund zu wachsen.
Aber geht der Markt nicht weg? Also habt ihr das Gefühl, das bleibt alles so als Markt erhalten oder geht nicht noch mehr Richtung Amazon? Man kommt dann irgendwann und die Marketingkosten oder die Kosten, die man hat, um einen neuen Kunden zu gewinnen, die werden immer teurer. Also es wird dann irgendwie eher schwieriger als leichter in Zukunft?
Also wir haben das große Glück, dass wir ja im Prinzip ab der ersten Bestellung schon profitabel sind.
Also selbst mit 2,99, also okay, dieser Tag ist unfair, aber selbst wenn man bei euch für 15 Euro einkauft, kriegt ihr das...
Ja. Das kriegen wir, das ist ja schon profitabel bei uns.
Okay, nicht schlecht.
Man muss ja auch, glaube ich, zu dieser allgemeinen Frage halt nochmal sagen, wir vergleichen uns ja auch gar nicht mit einem Sportcheck, Intersport und Co., sondern sehen uns halt wirklich in der Nische. Also klar teilt man sich da irgendwo Kunden, man teilt sich auch sicherlich Kunden irgendwo mit Amazon und Co., aber diese Outlet-Nische an sich, da holen wir auch schon ganz andere Kunden ran, die halt auch gerade bei so Sportcheck, Sportoutlet und so weiter gar nicht einkaufen würden. Also gibt es da schon... glaube ich, einen klaren Differenziator zu den großen Playern, den man sich jetzt so auch erhalten kann.
Aber ihr beschafft eure Ware immer direkt von den Händlern. Das ist irgendwie da gibt's, oder gibt es da so Restposten oder irgendwelche, weiß ich nicht, Brände oder Insolvenzen, wo man die Masse, die Ware bekommt oder redet ihr mit den Marken selber?
Also hin und wieder auch aus Markenauflösungen. Wenn eine Marke insolvent ist, dann können wir auch da unter Umständen den gesamten Bestand aufkaufen. Aber wir haben mittlerweile roundabout 40, 50 Marken im Portfolio, mit denen wir, wie gesagt, einerseits entweder direkt zusammenarbeiten oder über deren Distributoren. Aber das können auch durchaus solche Auflösungen von Marken dann sein, wo wir dann auch einen Deal machen können.
Warum war eigentlich am Anfang Sport das Thema? Also wegen des Vaters wart ihr fußballaffin, aber warum ist das im Sportbereich besonders unique? Also ist das da möglich? Klar, das ist halt ein Thema, was viele Leute benötigen, also Sportklamotten, ne? Ist anders als, ist halt irgendwie sowohl Frauen als auch Männer, es ist wenig jetzt klassisch Fashion. Also ist das nur da möglich oder hätte man das auch anders machen können oder wie kam es dazu?
Also man kann es durchaus auch in anderen Branchen machen oder in anderen Bereichen, aber wir sind auch mit meinem Zwillingsbruder Fußballer gewesen, also sportaffin, und hatten halt die Möglichkeit, sehr, sehr günstig in Outlet-Centern einzukaufen.
In Sachsen sozusagen?
Nee, in NRW damals, als wir in NRW gewohnt haben. Und haben halt das.
Aber das hat ja jeder rein theoretisch.
Also hätte, ja, genau. Aber hätten wir möglicherweise jetzt, um ein anderes Beispiel zu geben, hätten wir Schmuck, also Restposten im Bereich Schmuck erwerben können, hätten wir das möglicherweise auch gemacht. Aber
geht das da auch im Schmuckbereich?
Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ja. Wenn man sich TK Maxx anschaut, ich vergleiche Sportspar gerne mit TK Maxx, weil die Grundphilosophie ist dieselbe. Auch TK Maxx ist ein Postenhändler. Und wenn man sich das Produktsortiment von TK Maxx anschaut, das ist ja deutlich breiter, während wir einen spitzeren Fokus
aber
haben.
Aber wollt ihr in der Zukunft in die Breite gehen?
Also jetzt, wir haben intern noch so viele Hausaufgaben zu erledigen, dass das so ein Punkt ist, der erstmal in später Zukunft erst angegangen werden
was
könnte.
Was sind die größten kurzfristigen Hausaufgaben, wo du sagst, woran arbeitet ihr gerade am intensivsten?
Also Internationalisierung, als ganz, ganz wichtiger Punkt.
Genau, also steckt auch gerade auch quasi in Kinderschuhen. Also unser französischer Shop ist erst Ende letzten Jahres live gegangen mit dem englischen Shop zusammen. Der italienische letzte Woche, glaube ich, sogar erst. Okay. Also Ende März, je nachdem, was dann gestrahlt wird. Und von daher, genau, da kommen noch weitere Länder zu. Und jetzt geht es auch gerade erst richtig los mit dem Marketing international. Und ein anderes großes Projekt, was auch wieder so Richtung CRM geht, ist gerade in Planung bei uns so ein Kundenbindungsprogramm. Also ein Sparclub für unsere Kunden, wo man halt gegen eine pauschale Jahresgebühr sich Vorteile erwerben kann, wie einen günstigeren Versand oder nochmal exklusivere Preise.
Okay, das sind die größten Hausaufgaben gerade.
Genau.
Also reinvestiert ihr euer Geld gar nicht komplett. Ich meine, ihr macht jetzt einen Jahresüberschuss, das heißt, macht ihr dann irgendwie, also, oder geht es im nächsten Jahr wieder in die Firma oder entnehmt ihr dann und macht irgendwie andere Arten von Investitionen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also in den ersten Jahren haben wir die Erlöse tatsächlich reinvestiert, zu 100% in die Firma, haben uns ganz, ganz kleine, bescheidene Gehälter ausgezahlt. Anders wäre Sportspar auch nicht auf das Level gekommen, auf dem es jetzt ist. Nach wie vor sind wir aber sehr aktiv in der Firma und unser Fokus ist.
Das heißt, ja, diese Investition oder dieser Jahresüberschuss, der jetzt schon da ist, der wird dann auch nicht, der ist gar nicht mehr nötig, um das zu investieren. Das kann man sogar entnehmen, sozusagen.
Genau.
Wow.
Okay, wir haben ja auch das Logistikobjekt teilweise aus unseren eigenen Umsätzen.
Wow. Und ihr seid jetzt auch noch Trikotsponsor, habe ich gesehen, bei Wattenscheid 09. Also in der Oberliga.
Regionalliga.
Oder Regionalliga. Was ist das denn? Fünfte Liga?
Das ist die vierte Liga.
Vierte Liga. Ja, genau. RWE ist da auch, ne? Rot-Weiß Essen.
Genau.
Ja, genau.
Das Spiel Rot-Weiß Essen gegen SG Wattenscheid wird übrigens live übertragen bei Sport 1.
Okay, okay.
Also für uns dann auch eine kleine Werbemaßnahme.
Aber wie kommt man, also da kanntet ihr euch wahrscheinlich auch aus Ruhrgebiet oder aus NRW-Zeiten. Und dann haben die euch gefragt, ob ihr Bock drauf habt, oder?
Also es war eine ganz spontane Entscheidung. SG Wattenscheid hatte finanzielle Probleme und ist ein Traditionsclub, mit dem auch wir uns ein bisschen identifizieren. Zudem die Tatsache, dass noch Peter Neururer als Sportdirektor eingestiegen ist und in dem Verein intern auch viel Bewegung ist. Das hat dazu geführt, dass wir uns als Sponsor entschieden haben anzuschließen.
Also Trikotsponsor, der richtige
Hauptsponsor. Wir sind der Hauptsponsor und auch Namensgeber des Stadions.
Das ehemalige Lohrheide-Stadion heißt jetzt Sportspar-Stadion.
Genau, um Shitstorm jetzt bei den Fans zu vermeiden, heißt das jetzt Lohrheides Stadion sponsored by sportspar.de.
Okay, da war ich früher. Ich glaube, mein erstes Profispiel habe ich im Lohrheide-Stadion, da waren die noch in der Bundesliga. Der Suleiman Sané gespielt, der Vater von Leroy Sané, hat da bei Wattenscheid gespielt, mit Uwe Ciskala zusammen. Wisst ihr nicht mehr, ne? Da war ich nicht mehr ein paar Jahre älter als hier.
Aber Leroy Sané oder Hamid Altintop haben auch dort gespielt in der Jugend.
Ja, genau, deswegen. Der Vater
Hamid
hat
dann. Hamid Altintop, ja.
Ja, stimmt. Eigentlich Schalke, aber vorher noch bei Wattenscheid, genau. Richtig. Wie. Okay. Wahnsinn, okay. Und also Wattenscheid macht ihr. Und ihr macht irgendwie, haben wir auch vor kurzem darüber berichtet, gibt es so ein YouTube-Phänomen, die Ostboys. sehr ungewöhnliche, beschreibt mal selber, was machen die Ostboys und wie seid ihr zu denen gekommen? Die sind ja wiederum Reichweiten stärker als Wattenscheid mittlerweile.
Natürlich, also die haben ein Millionen Publikum auf YouTube und auf den sozialen Netzwerken. Das ist eine Comedy-Serie aus Berlin-Marzahn, in der sich zwei junge Männer mit Migrationshintergrund auf lustige Art und Weise präsentieren, lustige Storys kreieren und entsprechende hohe Zuhörerschaft oder Zuseherschaft generieren. Und da haben wir versucht, auch unsere Werbung zu platzieren, auf native Art und Weise.
Und kanntet ihr die vorher schon oder habt ihr die einfach angerufen und gesagt, moin, finden wir cool?
Genau, so in etwa kam das zustande. Das ist aber, so würde ich das bezeichnen, eher eine Branding-Maßnahme.
Ach wirklich? Okay, das ist also, da passiert dann einfach Aufmerksamkeit für die Marke.
Richtig.
Wie groß ist die Ostboys gerade so vom Niveau her? YouTube-mäßig? Also so, was haben die für Subscriber? Weißt du das auswendig?
Auf jeden Fall über 1 Million, glaube ich. Mhm. Ja, die Videos haben auch so, die wir da gesponsert haben, immer so um die 600.000 bis 1,5 Millionen Klicks gehabt.
Also Größenordnung wie ein RTL 2 oder ein Kabel Deutschland, also so ein Spartenkanal, ne? So muss man schon sagen.
Genau, richtig.
Man muss aber dazu sagen, wir machen nur Deals, die... Ja, die lukrativ sind auch für uns. Also wir machen keine überhöhten, gehen keine hohen Konstellationen ein. Also wirklich Schnäppchen, das liegt uns im Blut. Und wir haben ja mit den Ostboys kooperiert, als die noch klein und im Hintergrund waren.
Habt ihr die schon gefunden?
Genau, so in etwa, ja.
Okay, aber es läuft bis heute?
Ja, es läuft bis heute. Die haben auch keine Influencer-Agentur, die betreuen, sondern die Kommunikation erfolgt tatsächlich persönlich und direkt mit denen.
Aber sagen wir, euer eigenes Social Media ist am Ende gar nicht so groß. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt, wie so Facebook oder Instagram, das sind ja Dimensionen 30.000, 20.000 oder sowas, wo man sagt, das ist jetzt ja gar nicht so viel Menschen, die euch da jetzt auf den sozialen Plattformen zumindest folgen. Ist das für euch nicht so wichtig oder warum habt ihr da bislang offensichtlich kein Augenmerk drauf gelegt?
Genau, ich sag mal, Instagram ist natürlich so eine Plattform, wo wir jetzt ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Also wie jeder andere auch, merkt man natürlich, dass Facebook ein bisschen der Rückgang stattfindet und bei Instagram mehr los ist. Letztlich Instagram ist so eine Plattform, wo wir für uns selber auch erstmal jetzt lernen und testen mussten, wie kann man halt diese Schnäppchen auf solchen Plattformen auch präsentieren, weil letztlich, ja, wie wir es vorhin schon kurz erwähnt haben, irgendwelche Model-Shootings, inspirative Geschichten, sich einfach bei unseren ja, günstigen Preisen und der schnellen Art und Weise, wann so ein Produkt auch schon wieder ausverkauft ist, nicht rechnen. Und von daher mussten wir erstmal gucken, wie können wir halt quasi effizient und kostengünstig für uns trotzdem hochwertigen Content für diese sozialen Medien generieren. Und genau, wachsen da im Wesentlichen organisch, merken dann auch, dass manche Dinge da sehr gut funktionieren, wie beispielsweise, wenn wir jetzt einen Trikot-Deal haben, was weiß ich, ein Gladbach-Trikot letzte Saison, 19 Euro oder 9 Euro, dann ist natürlich wie gemacht wie sozialen Medien, da kommentieren sie sich drunter. Ich weiß ja auch, wenn jemand Gladbach-Fan ist, dann markiere ich den. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob mein Freund jetzt einen neuen Pullover braucht oder eine neue Sporthose. Von daher geht es bei solchen die jetzt merken wir auch, dass die Abverkäufe darüber gut funktionieren. Und ansonsten genau tasten wir uns da so ein bisschen ran, wie halt quasi diese Plattform oder gerade diese bildgetriebene Plattform wie Instagram auch gut für uns funktionieren können mit unseren Mitteln.
Noch eine kurze Pause und Hinweis auf Datorama. Datorama, ich habe es hier schon ein paar Mal erzählt, wurde vor kurzem von Salesforce übernommen, Ende letzten Jahres. Und ist jetzt sozusagen eines der absoluten Power-Tools im Digital-Marketing. Man kann nämlich seine verschiedensten Datentöpfe da zusammenziehen und dann visualisieren lassen. Das ist die Möglichkeit. Es gibt irgendwie über 110 APIs zu den verschiedensten gängigen Marketing-Tools von Google Analytics über Facebook, Adobe, Adform, Instagram, Salesforce. Alle diese Datentöpfe werden sozusagen bei Datorama zusammengeführt und dann werden die verschiedenen Daten visualisiert und man bekommt Handlungsempfehlungen für die Marketingoptimierung von automatisierten Alerts über underperformende Kampagnen oder was man auch alles so gerne wissen möchte, was gerade im Marketing vielleicht gut oder schief läuft. Das kriegt man da dann relativ schnell aus einer Hand. Also Datorama ist schon heute Industriestandard. Eine Vielzahl der global reporteten Media- und Marketingbudgets laufen über Datorama. Ich glaube, man kann sich das durchaus mal ganz gut angucken. Datorama.com ist die entsprechende Website. Viel Spaß. Jan, sag nochmal zwei Worte zu Fernsehwerbung. Ich meine, ich hätte euch mal bei Sport1 irgendwie gesehen, aber das ist nicht so massiv, ne?
Ne, genau. Also wir hatten es mal ausprobiert, bei Sport1 so einen Corner-Split gebucht in verschiedenen Umfeldern auch. Also der wurde dann in verschiedenen Umfeldern eingeblendet. Auch hier wieder diese Deal-Marketing-Hypothese. In dem Corner Split wurden wirklich konkrete Produkte von uns gezeigt. Wir stellen jetzt nicht irgendwie einfach nur günstige Fußballartikel, sondern wirklich sind dann halt Fußballschuhe, Fußballtrikots und so weiter durch den Screen geflogen sozusagen. Und genau, das hatte damals, glaube ich, auch eine Gesamtreichweite von so 2-3 Millionen Zuschauern, die wir damit erreichen konnten.
Aber war dann auf der ersten Bestellung nicht profitabel?
Nee, genau. Also wir haben dann geguckt, wie die Zugriffszahlen da aussehen und haben es jetzt erstmal nicht weiter intensiviert, weil wir einfach gesehen haben, dass die Zugriffszahlen jetzt nicht so durch die Decke gegangen sind, dass wir gesagt hatten, das ist was wir jetzt unbedingt ganz schnell weiterverfolgen müssen. Nichtsdestotrotz ist natürlich unser Marketingansatz schon, immer wieder Sachen auszuprobieren, auch quasi diesen Deal-Dreh in den Marketingansatz reinzubekommen. Aber genau, ein Corner-Split bei einem ganz normalen Fußballspiel ist das nichts, was wir normal machen werden wahrscheinlich. Eher andere Formate. Also ich würde jetzt Fernsehen an sich nicht ausschließen, auch weil die Zielgruppe für uns auch immer noch ganz spannend ist. Also interessanterweise sind unsere Kunden zum großen Teil so 35 bis 45 Jahre verheiratet, haben auch schon Kinder. Also schon so die Zielgruppe, die auch noch Fernsehen guckt. Aber ich glaube, da gibt es andere Formate, die passender zu uns sind dann.
Und dann nochmal zum CM-Thema, da haben wir gerade recht kurz drüber gesprochen, obwohl ich es eigentlich spannend finde. Ihr meldet jetzt nicht jeden Tag Vollgas alle an, sondern zweimal die Woche ist euer Intervall, ne?
Genau, wir schicken zweimal die Woche einen großen Newsletter, achten auch wirklich drauf, dass da nur neue Sachen reinkommen, also jetzt nicht irgendwelche alten Deals, die nur anders positioniert sind oder anders irgendwie im Banner platziert wurden oder so, sondern nur neue, hochattraktive Deals mit noch guten Bestandsläufen, damit wir da jetzt auch einfach die Qualität hochhalten und die Leute nicht genervt sind. Entsprechend haben wir da auch ziemlich gute Öffnungsraten bei unseren Newslettern. Und alles, was so an Mailings zwischen diesen zwei Malen rausgeht, ist dann eher so verhaltensbasiert.
Okay. Warte. Und welches Verhalten ist so das auffälligste? Das Verhalten, wo du sagst, dass es macht am meisten Sinn, den Leuten was zu schicken? Also was ist so das interessanteste Verhalten, das man beobachten kann?
Ist bei uns tatsächlich so der Case, dass entweder wir ein bisschen Druck erzeugen können im Sinne, dass das Produkt bald weg ist, weil klar, im Restpostenhandel, was weg ist, ist weg. Und wenn sich ein Kunde mal im Shop quasi gezeigt hat, er interessiert sich für dieses Produkt und er ist auch zum Newsletter angemeldet, wir können ihn matchen und dieses Produkt ist dann irgendwie nur noch 5-mal oder noch 10-mal auf Lager, ihm dann nochmal eine Mail zu schicken, dieses Produkt gibt es nur noch in wenigen Beständen, klappt ganz gut. Und zum anderen, wie gesagt, wir haben immer wieder Deal-Aktionen, wo wir halt nochmal an den Preisen ein bisschen spielen, Tagesdeal, aber auch größere Deals, die so ein bisschen mehr, ein paar mehr Produkte betreffen und die Leute dann nochmal anzuschreiben, hier im Produkt, was sowieso interessant war für dich, ist jetzt nochmal quasi extra rabattiert oder ist Teil eines größeren Sales. Das funktioniert auch ganz gut.
Aber wenn ihr da schickt, irgendwie, das ist nur noch 4 oder 5 Mal da, das ist dann auch wirklich immer so. Oder habt ihr da auch ein bisschen so künstlerische Freiheit, dass ihr sagt, naja, das ist eigentlich noch 100 Mal da, aber wir schreiben jetzt mal, das ist noch, dann noch 5 Mal da.
Nee, also das Einzige, was passieren kann, ist, dass bis er die E-Mail öffnet, weil er irgendwie tagsüber auf Arbeit war und abends die E-Mail öffnet, dass es ganz weg ist. Ja. Aber wir arbeiten da, also sowohl was das angeht, als auch mit irgendwie Zahlen, die wir im Shop anzeigen, Motto, heute schon 1000 Mal verkauft. Das wird man auch hier und da sehen, wenn bei uns im Shop unterwegs ist, gerade bei den Tagesdeals. Das ist tatsächlich so, dass wir in der Lage sind, und diese Zahlen zu erreichen und die sind auch alle echt.
Okay, aber eigentlich sieht man, dass ihr braucht Social nicht so dringend. Ja, also diese Kraft, die Deal-Portale haben, reicht vollkommen aus. Also eigentlich wächst ihr sozusagen, wenn man mal so guckt, auf dem Rücken von Deal-Portalen. Ne? Also ihr seid der E-Commerce-Center, der gemacht ist für Deal-Portale, wenn man so möchte.
Wobei wir da auch tatsächlich einen großen Stammkundenanteil haben. Die auch,
und plus das, genau. Das
ist die tatsächlich direkt zu Sportspar.de kommen. Man sieht das auch, wenn wir im Analytics-Tool mal schauen. Wir haben einen hohen Direct-Traffic, die tatsächlich dann im Browser www.sportspar.de eingeben, ohne jetzt irgendwie was zu googeln.
Okay, weil ihr halt für diese Preise steht und weil ihr einfach am Ende für ein gutes Kundenerlebnis da steht.
Exakt.
Genau. Okay. Also haben wir auch andere Branding-Maßnahmen schon getestet, wie beispielsweise Podcast-Werbung bei Next, so ein Basketball-Podcast.
Ah, von André Vogt.
Ja, genau.
Ja, der war André Vogt, krasser Typ. Also war er auch schon vor Jahren mal bei uns auf dem Event und hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht, als er das im Länderspiel Wolfsburg, ne? Das war
genau,
der
richtig,
Kollege, der da die rassistischen Beleidigungen gemeldet hat sozusagen.
Genau, richtig. Wobei wir da auch, also wir haben mehrere Podcasts gesponsert und haben auch gemerkt, zum Beispiel Dre hat das dann auch wieder für unseren Fall wirklich sehr gut präsentiert, weil er in der Podcast-Werbung wieder Beispiele genannt hat. Man hat gemerkt, er hat dabei auf der Seite gesurft und hat dann konkrete Basketball-Deals vorgelesen. Und dann haben wir auch tatsächlich gemerkt, dass über so einen Podcast auch durchaus Abverkäufe stattfinden können.
Yes, da hört ich, liebe Hörer, selbst jemand, der von sich sagt, wir machen Schnäppchen, wir machen Deals, die aggressiv sind, der macht Podcast-Werbung. Mehr geht doch gar nicht. Okay. Sonst noch irgendwas? Also Podcast-Werbung bei Dre, sonst noch irgendwelche Sachen?
also die anderen Podcasts, haben wir sogar witzigerweise über euch gebucht.
Podcasts.
Das waren Achim Achilles, das war so ein Laufpodcast, FUMS. Das waren, glaube ich, keine direkt aus eurem Netzwerk, aber die dann von euch sozusagen vermittelt wurden.
Ja, okay, also Podcast. Aber diese Idee, dass man sozusagen die Deal-Plattform ja, so benutzt, um vorne einen neuen Funnel aufzumachen und darauf ein Business zu bauen, ist natürlich gigantisch. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit Glück und Zufall zu tun, dass man irgendwie dieses Thema angefangen hat und gemerkt hat, es gibt Deal-Portale, wir sind am richtigen Thema und können die Welle halt gut reiten.
Ja, wir sind ja in einer Nische, die allerdings nicht zu nischig ist. Das ist tatsächlich so.
Ja, genau, weil Sport halt breit genug ist.
Genau, enormes Potenzial. Und um auf den Punkt zurückzukommen, was haben wir auch noch vor? Wir können auch noch weitere Sportarten in unser Portfolio ergänzen. Beispielsweise sind wir im Bereich Wintersport noch nicht so gut aufgestellt. Im Bereich Mannschaftssportarten gibt es auch noch diverse Sportarten, die wir noch nicht haben.
Was ist eure stärkste Sportart?
Fußball.
Und tatsächlich Fußball. Basketball habe ich gerade rausgehört.
Running, Fitness, also das hat sich mittlerweile...
Bei Mode und Sportswear, sag mal allgemein, also unsere Sneaker-Deals kommen extrem gut an und halt auch irgendwelche Adidas Originals, T-Shirts, wie auch immer.
Okay. Wenn ihr euch ein Produkt malen könntet, was ist sozusagen das Produkt, wo ihr sagt, wenn wir das bekommen zum vernünftigen Preis, das geht am allerbesten? Also Sneakers oder einfach T-Shirts oder irgendeine Marke, wo du sagst, die Marke ist einfach die krasseste, darauf springen alle. Ist es Nike, ist es Adidas, ist es irgendwas Abseitiges?
Also das Gute ist, dass wir nicht auf eine Marke fokussiert sind. Das heißt, wir sind wirklich breit aufgestellt und der Boston-Handel ist leider kein Wunschkonzert. Wir sind auch davon abhängig, was die Marken auf Lager haben, beziehungsweise was die Marken nicht verkauft haben.
Aber wenn du eine Marke aussuchen könntest, wo du sagst, Mensch, ich würde mich freuen, wenn die mal ab und zu mehr übrig hätten als bisher, welche Marke wäre das?
Also das sind dann eher die deutschen Marken natürlich.
Also das wird schon
laut Puma, etc.
Ja? Merkt ihr jetzt auch bei euch, dass diese ganzen so Retro-Marken wiederkommen? Also irgendwie jetzt eine LS oder weiß ich, Champion oder so, ja, also Marken, die wieder so eine...
Ja, durchaus.
Und die kommen dann auch zu euch und sagen, Mensch, ich habe hier noch...
Genau, das wäre die Herangehensweise. Angefangen haben wir tatsächlich, dass wir direkt auf die Marken zugegangen sind und mit viel Hartnäckigkeit und viel Geduld haben wir dann ein, zwei Marken überreden können, kleinere Bestände an uns zu verkaufen. Mittlerweile haben wir aber das Luxusproblem, dass die Marken tatsächlich auf uns zugehen.
Gibt's jemand anders, der sowas in der Art noch macht?
Also es gibt einige kleinere Händler, insbesondere auf eBay dummeln sich viele, aber der das so in einem großen, professionellen Stil macht, gibt es in Großbritannien noch M&M Direct, was man so als ein Pendant zu Sportspar bezeichnen kann.
Okay, das ist eigentlich überraschend, ne? Dass das eben, weil ich meine, Restpostenhandel ist ja in Deutschland, gibt es ja seit Jahrzehnten. Also sollte man ja meinen, dass irgendjemand das auch online mit Sportklamotten macht.
Ansonsten halt TK Maxx. Ja. Wobei wir...
Aber wo kommen die? Sind auch britisch,
die,
ne?
Die sind aus den USA.
Aus den USA, okay. Und vor allem auch im Wesentlichen stationär.
Ausschließlich.
Aber stationär zu gehen macht für euch gar keinen Sinn.
Ja, auch das wäre ein Projekt, was wir in Zukunft noch angehen könnten. Aber wie ich bereits sagte, Step by Step, Schritt für Schritt, wir möchten halt nach wie vor gesund wachsen und...
Und da kommt noch jemand und sagt, Mensch, ich kaufe mal 30% der Firma, gib euch mal ein paar Millionen und wir investieren noch in die Firma dazu und top da rein. Kein Interesse.
Also ich denke, dass wir... Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu anderen Startups, jetzt ohne alle Startups unter einen Kamm zu scheren. Aber wir sind angetreten mit dem Ziel, aus einem Euro 2 Euro zu machen. Ja, das war die Grundidee. Dass die Firma später so groß sein wird, hätten wir ja selber nicht für möglich gedacht. Und von daher denke ich, dass wir auch nicht nur auf Umsatz oder Wachstum schielen, sondern tatsächlich die Profitabilität im Auge haben. Und das ist auch aus meiner Sicht... aus der Sicht möglicherweise eines konservativen Unternehmers, die Grundidee eines Unternehmens, ja, dass das Unternehmen gewinnbringend sein muss. Aus meiner Sicht kann ein Unternehmen nur auch förderlich oder wertstiftend sein, wenn es auch Gewinne erzielt. Und wenn ein Investor jetzt kommen würde, was ja auch bei uns teilweise mehrfach schon angefragt wurde, dann sehe ich diese Philosophie bedroht und das ist halt das Dilemma, in dem wir sind. Und wir haben ja die luxuriöse Situation, dass wir auch, aus eigener Kraft sehr profitabel sind. Und von daher gibt es da keinen Bedarf.
Sag mal, und der Jahresüberschuss, wenn ihr da jetzt irgendwie über 2 Millionen, wirklich Überschuss, das ist ja schon nach Steuern, wenn ihr das habt, das nehmt ihr dann raus und das habt ihr dann sozusagen privat, da machst du dann nämlich Investments mit oder geht das dann jedes Jahr wieder in die Firma rein?
Also es geht tatsächlich jedes Mal in die Firma wieder rein und nach dem Schema ist ja auch Sportspar GmbH gewachsen, dass wir die Umsätze reinvestiert haben und nicht in Gehälter oder dergleichen gesteckt haben. Schau mal, wir haben uns schon zu Beginn sehr bescheidene Gehälter ausgezahlt und haben dadurch dann entsprechend finanzielle Mittel gehabt, die wir wiederum in neue Projekte, in neue Pläne investieren konnten.
Also, aber der Wunsch mal irgendwann jetzt ein größeres Gehalt zu haben oder ein bisschen Geld auf der Seite zu haben, das man privat nutzen kann, also ein bisschen Risiko, wie sagt man, irgendwie vom Tisch zu nehmen, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, habt ihr nicht. Ihr habt ein hohes Vertrauen ins Modell.
Exakt, genau. Wobei natürlich mit der Zeit dann auch die Gehälter angepasst werden können. Das ist ja natürlich verständlich. Wir sind, wie gesagt, seit über 12 Jahren mittlerweile
Geschäftsführer. Ihr habt gar nicht studiert oder so?
Mein Bruder hat ein abgeschlossenes BWL-Bachelorstudium und ich habe tatsächlich nach dem Abitur gestartet.
Sportspar, also Entrepreneur for Life sozusagen.
Ja, Unternehmer im Prinzip der ersten Stunde und Macher und Malocher, wenn man das so da sagen darf.
School of Life, okay. Und euer Vater, ist der mittlerweile auch in der Firma tätig?
Nein.
Der ist?
Nee, also mein Vater ist, ich würde sagen, eher altmodisch. Und mehrere Alpha-Wölfe vertragen sich nicht.
Okay. Ja, Wahnsinnsgeschichte. Also ganz großen Respekt vor dem Aufbau, auch irgendwie ohne Investoren so eine klare Philosophie zu haben, Ergebnis zu machen, trotzdem irgendwie zu wissen, was man möchte. Absolut beeindruckend, auch außerhalb der klassischen Gründerszene sozusagen, im Schatten aller. Bin ich super happy, dass ihr das hier mal erzählt habt, weil ich glaube, viele kennen die Geschichte nicht. Viele kaufen wahrscheinlich bei euch und wissen gar nicht, wo sie da kaufen. Ihr habt es trotzdem, es gibt ja so einen kleinen Überblick bei euch auf der Seite, kann man nachgucken, aber ich meine, die Geschichte ist ja eigentlich eine, die man gerne hört, ne? Weil so zwei Typen irgendwie aus dem Nichts so ein Ding dahin zaubern und dann da auch am Ende auch Internetmillionäre werden. Das ist schon beeindruckend und nicht nur mit dem klassischen VC und Berlin und so. Also ganz großen Respekt. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ich bin sehr beeindruckt und ja, wünsche euch hier, dass ein paar Hörer da vielleicht dabei sind, die auch sagen, okay, das gucke ich mir an, da kaufe ich demnächst auch mal. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt seit neuestem in einer Partnerschaft mit Adidas. Also ich werde jetzt nur noch an Adidas Deals gucken können in den nächsten Monaten. Aber ihr habt ja gesagt, ihr habt ein paar.
Ja.
Alles klar.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.
Ciao.
Bevor das vorbei ist, nochmal Hinweis auf Ask OMR, den Podcast, der lange auf diesem Kanal mitlief, der jetzt verschwunden ist, einen eigenen Kanal hat, aber noch nicht wieder dieselbe Hörerzahl wie vorher. Die hat aber verdient, ist nämlich ein wirklich Top-Podcast, wo unser Freund André Alper, unterstützt von vielen Experten, eure Fragen beantwortet. Geht bitte auf omr.com/askomr und stellt uns Fragen über Digital-Marketing, alles, was ihr wissen möchtet, was eigentlich Geld kostet zu erfahren. Der André erzählt euch im Podcast für umsonst. Ihr müsst den Podcast dann nur noch abonnieren, dort, wo es Podcasts gibt, bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, überall. Ask OMR bitte nicht vergessen.